Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext steht bei Johannes im 20. Kapitel ab Vers 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel male sehe und liege meinen Finger in die Nägel male und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, heute geht es um den Apostel Thomas. Manchmal wird er auch der Zweifler oder der Ungläubige genannt. Ob er diese Beinamen zurechtbekommen hat, werden wir noch untersuchen. Was seinen Namen angeht, so bedeutet er schon in der aramäischen Sprache Zwilling. Das wird übersetzt mit dem griechischen Wort für Zwilling. So entsteht bei uns im Predigttext dann der quasi Doppelname Didymus Thomas, also Zwilling, Zwilling. Eine erstaunlich ähnliche Geschichte wie hier am Ende des Johannesevangeliums finden wir auch in dessen Beginn. Es ist die Begegnung Jesu mit Nathanael. Der erfährt von Philippus von Jesus, Thomas von den 10 anderen Aposteln. Nathanael weist das zunächst mit einem skeptischen Einwand zurück wie Thomas. Auch bei Nathanael kommt es dann zur Begegnung Jesu mit dem Skeptiker, in der Jesus diesen anredet und der dadurch seine Skepsis überwindet. Am Ende spricht dieser ein Bekenntnis zu Jesus aus, welches schließlich noch von Jesus kommentiert wird, eben wie bei Thomas. Nun erzähle ich, was bisher geschah, bevor Thomas die Bühne betritt. Jesus erscheint seinen Jüngern am Ostersonntag. Am ersten Tag der Woche, einem damaligen Werktag, treffen sich die 10 jüdischen Christen, die Apostel, und erinnern sich an Jesus. Da kommt er selber und zeigt ihnen, dass er wirklich auferstanden ist. Die Jünger bildeten eine Gruppe, eine Art Hauskreis, denn es heißt, Jesus trat in die Mitte. Er erfüllt damit seine Verheißung: Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Bei seiner zweiten Erscheinung ist Ostern genau eine Woche her, also wie bei uns heute. Die Jünger trafen sich offenbar immer an demselben Ort, denn in Vers 26 heißt es: Nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen. So wurde ihr Versammlungsraum zur Vorform unserer Kirchgebäude. Und der Tag, an dem sie sich trafen, wird zum neuen wöchentlichen Feiertag der Christen, der Sonntag. Sie gedenken sonntags der Auferstehung Jesu Christi. Und Jesus unterstützt mit seiner Erscheinung am Sonntag den beginnenden Brauch, an diesem Tag Gottesdienst zu feiern. In der Apostelgeschichte wird das bestätigt, Zitat: Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus. Und in der Offenbarung hat der Sonntag schon einen festen Namen, Zitat: Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn. Auch von der Einsammlung des Dankopfers am Sonntag ist schon die Rede, Zitat: An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel wie möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Aber Jesus zeigt sich den Apostel nicht nur, er bläst ihnen den Heiligen Geist an und beauftragt sie mit der Sündenvergebung bzw. Sündenbeibehaltung. Einer verpasst das alles, Thomas. Denn die Offenbarung Jesu geschieht offensichtlich im Kreis der Jünger, in der Gemeinde. Wer da nicht dabei ist, hat keinen Teil an Jesus. Denkt nur an die Fußwaschung. Deswegen hat Thomas Nachholbedarf, um auch so neu zu werden durch den Heiligen Geist wie die 10 anderen Apostel. Und das geht nicht nur Thomas so. Kein Mensch wird als Christ geboren, deshalb hat jeder Mensch diesen Nachholbedarf wie Thomas. Und deswegen können wir aus seiner Begegnung mit Jesus für uns Nutzen ziehen. Christus zeigt sich den Jüngern als der auferstandene Jesus von Nazareth. Dazu gehört in unserem Predigttext, dass er durch verschlossene Türen gehen kann und seine Nägel male, sowie die Seitenwunde noch besitzt. Eine ganz ähnliche Erscheinung Jesu Christi wird bei Lukas berichtet, Zitat: Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm's und aß vor ihnen. Siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat, ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Die Bestätigung der Auferstehung Jesu scheint aber in unserem Predigtext nicht das Hauptanliegen zu sein. Denn die Bestätigung, dass er auferstanden ist, liefert Jesus auch in der vorherigen Szene der Begegnung mit Maria Magdalena. Vielmehr weist der Schluss unseres Predigtextes auf das Thema Glauben hin. Jesus fordert Thomas auf zu glauben, Thomas bekennt, Jesus lobt alle, die nicht sehen, doch glauben. Darauf weisen auch die verschlossenen Türen hin, durch die Jesus kommt. Zum einen ist der christliche Glaube die Offenbarung und keine Religion wie andere auch. Denn er beinhaltet nicht Dinge, die Menschen sich bei einer Religion ausdenken, sondern alles, was Jesus uns Menschen lehrt. Der christliche Glaube kommt von außen zu uns durch verschlossene Türen wie auf einer Einbahnstraße. Nicht wir senden andersherum unsere Gedanken an das Himmelszelt wie der Beamer einer PowerPoint-Präsentation. Nein, der Weg ist uns versperrt. Wir sind nicht Gott. Wir können nichts an den Himmel projizieren. Und wir können den Himmel auch nicht plündern. Wir können uns nicht all das holen oder nehmen, das Jesus uns geben will. Wir können es nur dankbar empfangen. Jesus Christus kennen zu dürfen, ist Gnade. Glauben zu dürfen, ist Gnade. Eine Gnade, die jeder Mensch bekommen soll und kann. Jesus kommt durch verschlossene Türen. Es gibt für Jesus keine Hindernisse, um zu uns zu kommen, aber sehr wohl, um in uns hineinzukommen. Es gibt eine verschlossene Tür, durch die Jesus gehen kann, aber nicht gehen will. Unsere Herzenstür. Ihr Schloss, das Hindernis, ist unser Stolz, unser Wille, dass wir selber Gott sein wollen und Jesus gar nicht brauchen. Wir machen dicht. Aber die Penetranz seiner Liebe will unsere Sicherungen und Abgrenzungen durchbrechen. Sie kann es und will es, aber nur, wenn wir wollen. Deswegen klopft Jesus an unsere Herzenstür und bittet um Einlass. Woran liegt es, wenn ich keine Osterfreude erlebe? Vielleicht an meiner Herzenstür? Habe ich sie schon sperrangelweit aufgemacht? Habe ich Jesus schon aufgeschlossen oder habe ich den Schlüssel verbummelt? Habe ich schon ein Übergabegebet an Jesus gesprochen und ihn als meinen Herrn und meinen Gott genannt, wie Thomas? Jesus kommt durch verschlossene Türen. Das ist auch ein Zeichen für unsere garantierte Gebetserhörung. Die Erhörung unserer Gebete kennt kein Hindernis. Sie erreicht uns garantiert. Hauptsache, wir senden überhaupt ein Gebet zu Jesus. Nach diesen Vorbemerkungen möchte ich einige Aussagen des Predigtextes so zusammenfassen. Der Herr Jesus Christus kommt zu uns durch verschlossene Türen. Er gibt erstens den Frieden, zweitens den Auftrag und drittens die Gewissheit. Zuerst also, der Herr Jesus Christus kommt zu uns durch verschlossene Türen und gibt den Frieden. Der Friedensgruß von Jesus und seinen Jüngern ist gar nicht so selbstverständlich. Man muss sich klar machen, was kurz vorher zwischen Jesus und seinen Jüngern abgelaufen ist. Die haben ihn verraten, verleugnet und im Stich gelassen. Das Wiedersehen mit Jesus könnte für die Jünger mehr als peinlich werden. Aber Jesus ist nicht nachtragend, sondern verzeiht ihnen. Das drückt er dadurch aus, dass er den Friedensgruß gleich dreimal in unserem Predigtext ausspricht. Wörtlich sagt Jesus, Friede euch. Meistens wird übersetzt, Friede sei mit euch. Man könnte aber auch sehr wohl übersetzen, Friede ist mit euch. Denn wenn Jesus das sagt, ist es eine Zueignung, kein Wunsch, weil Jesus selber dieser Friede ist. Indem Jesus den Frieden ausspricht, kommt er zu den Jüngern. Und zwar der Friede, den er am Kreuz für uns gestiftet hat. Zum Gruß öffnet Jesus seine Arme und zeigt dadurch seine Nägelwunden. Ostern heißt auch, das, was im Kreuz geschah, ist nichts Vorübergehendes, sondern hat Bestand. Die Wundmale bleiben. Der Friede, den Jesus Christus bringt, bleibt. Auch im Himmel erscheint Jesus als das geschlachtete Lamm. Über den Friedensgruß schreibt ein Bischof, dieser Gruß des Herrn ist eine Brücke, die er zwischen Himmel und Erde schlägt. Auf dieser Brücke steigt er zu uns herab und wir können auf dieser Brücke des Friedens zu ihm emporsteigen. Auf dieser Brücke sollen wir, immer zusammen mit ihm, auch den Nächsten, der uns braucht, erreichen. Zitat Ende. Spätestens seit dem Ukraine-Krieg und dem Terror in Israel ist uns restlos klar, wie wichtig der Friede ist. Zugleich entsteht die Frage, wie können wir Frieden erlangen? Eine zentrale Antwort darauf lautet, im Gottesdienst. Denn der Hauptgottesdienst an Sonntagen und kirchlichen Feiertagen ist eine große Friedensveranstaltung. Der Friedefürst Jesus feiert den Gottesdienst mit seinen Christen. Dadurch schenkt er uns seinen Frieden, wie den Apostel im Predigtext damals. Oft kommt da Friede vor. Beim Ehre sei Gott in der Höhe heißt es, und auf Erden Fried. Die Predigt spricht nicht selten vom Frieden, den Jesus Christus bringt. Die Fürbitte bittet um Frieden. Das heilige Abendmahl wird mit dem Friedensgruß eröffnet. Der Pfarrer spricht an Jesu Christi statt Friede sei mit euch. Vor der Austeilung erklingt ein zweiter Friedensgruß. Danach ist es möglich, dass sich die Gemeinde untereinander Frieden wünscht. Bei der Entlassung heißt es, geht hin im Frieden des Herrn. Und schließlich endet der Segen mit den Worten, der Herr gebe dir Frieden. Der auferstandene Jesus Christus bringt den Aposteln das, was er ihnen vor seinem Tod angekündigt hatte, eben den Frieden. Dann die Freude und schließlich, dass sie ihn wiedersehen. Mit dem Frieden kommt also wie angekündigt die Freude. Zitat, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Wer Freude haben möchte in seinem Leben, der schließe Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Und wenn jemand als Christ manchmal die Freude zu Ostern vermisst, dann denke einfach an Thomas. Eine Woche nach Ostern erlebt er erst die Osterfreude. Es kann Zeiten geben, wo man als Christ auf die Freude warten muss. Nun komme ich zum zweiten Aspekt der Predigt. Der Herr Jesus Christus kommt zu uns durch verschlossene Türen und gibt den Frieden und den Auftrag. Zitat, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Dazu brauchen sie den Heiligen Geist. Keine Sendung zum Erfüllen des Auftrags ohne den Heiligen Geist. Aus den Jüngern werden nun Gesandte, eben Apostel. In diesen Versen finden wir eine zweifache Bedeutung. Die erste Bedeutung betrifft alle Christen. Jesus legte den Grundstein für Pfingsten, aber er gibt den Heiligen Geist nicht als Person, was erst zu Pfingsten durch den Vater geschieht, sondern Jesus erweist sich hier als Schöpfergott. Wie Gott der Vater im ersten Buch Mose einem Erdklumpen den Odem des Lebens in die Nase blies, sodass er zu einer lebendigen Seele wurde, so bläst Gott der Sohn den Jüngern den Geist des Lebens ein, des neuen Lebens als Christ mit dem auferstandenen Christus. Alle Menschen, die Christen werden, werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Alle sind dazu aufgerufen zu vergeben. Zitat, vergebt, so wird euch vergeben. Die zweite Bedeutung dieser Verse betrifft das kirchliche Amt. Die Apostel werden zu ihrem Dienst ordiniert oder geweiht. Denn in unserem Predigtext sind wahrscheinlich nur die 10 Apostel versammelt. Die Kirche hat diese Verse so verstanden. Die meisten Ausleger meinen, dass hier die Taufe gemeint ist, vor der es eine Generalbeichte gab. Und dann später die Einzelbeichte, die vor einem Amtsträger der Kirche abgelegt wird. Man könnte sagen, der erste Ordinierte ist Jesus selber. Er wurde vom Vater geweiht. Jesus wiederum ordiniert die Pfarrer, aber nicht so, dass er sein Amt an sie abtritt. Nein, er übt es selber durch sie aus. Besonders deutlich wird es zum Beispiel beim Heiligen Abendmahl, wenn der Pfarrer an Jesu Christi statt dessen Friedensgruß zur Gemeinde sagt. Und wenn der Pfarrer überhaupt das Heilige Abendmahl leitet als Hausvater der Gemeinde, wie Jesus bei der Einsetzung des Heiligen Abendmahls die Passafeier als Hausvater für seine Apostel feierte. Die lutherischen Bekenntnisschriften sagen, dass die Pfarrer an der Stelle Jesu Christi handeln, wenn sie predigen und die Sakramente reichen. Die Apostel bekamen den Heiligen Geist von Jesus durch Anhauchen. Wir Christen heute bekommen den Heiligen Geist durch die für den Nachfolger der Apostel gereichten Sakramente und die Predigt. Der Maßstab für den Dienst der Pfarrer ist Jesus selber. Das zeigt das kleine Wörtchen wie. Jesus sagt ja, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. In Zukunft wird wohl auch bei uns in der Landeskirche wieder deutlich erklärt werden müssen, was Jesus sagt, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Der Pfarrer braucht auch die finanzielle Unterstützung seiner Gemeinde. Das geschieht bei uns derzeit durch die Kirchensteuer. Aber wenn die wegfällt, wird es andere Finanzierungsmöglichkeiten geben müssen. Gerade dazu ist der Zehnte nötig. Vielleicht hört jemand von euch das mit den Pfarrer zum ersten Mal und denkt, steht nicht in der Bibel, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen soll, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht? Königliches Priestertum, damit sind nicht weltliche Könige gemeint. Oder sind alle Christen Könige wie Charles III. In England? Natürlich nicht. Königlich heißt, Anteil zu haben am Königreich Gottes. So ist es auch mit dem Priestertum. Im Volk Israel waren nicht alle Juden Priester. Aber alle gehörten zum auserwählten Volk und Pfarrer oder Priester im Neuen Testament bedeutet etwas ganz anderes als Priester im Alten Testament. Im Alten Testament ist der Priester der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Nur er durfte ins Allerheiligste. Er opferte. Im Neuen Testament dagegen hat jeder Christ unmittelbaren Zugang zu Gott. Dazu braucht es keinen Pfarrer. Das von Luther sogenannte Priestertum aller Getauften ist kein Pfarrertum aller Getauften. Wer darüber mit mir reden möchte, der kann mich gern nach dem Gottesdienst ansprechen. Ein Ausleger schrieb über die Bedeutung dieser Bibelverse sowohl für alle Christen als auch für die Pfarrer, das ist die Stiftungsurkunde der Kirche. Aus den Jüngern wurden, wie gesagt, Apostel und die Kirche wurde apostolisch. Nun wende ich mich den restlichen Versen unseres Predigtextes zu und komme zum dritten Gedanken der Predigt. Der Herr Jesus Christus kommt zu uns durch verschlossene Türen, er gibt uns den Frieden, den Auftrag und die Gewissheit. Jetzt geht es um den Apostel Thomas. Er war als Jesu Jünger treu und tapfer, offen und lernbereit. Thomas ist nicht ungläubiger als die anderen Jünger, denn die sind gegenüber dem Osterbericht der Maria Magdalena im Markus-Evangelium genauso ungläubig wie Thomas gegenüber ihrem Bericht. Ihnen wird das Sehen der Wundmale und die Anrede Jesu gewährt, ebenso wie nun dem Thomas. Jesus zusätzlich zu betasten wäre zwar eine Steigerung der sinnlichen Wahrnehmung, aber letztlich nichts anderes als das Sehen der Wundmale. Übrigens, Thomas fasst Jesus vielleicht gar nicht richtig an, berichtet wird es jedenfalls nicht. Aber er hat nun mit den 10 anderen Aposteln gleichgezogen. Er hat Jesus gesehen und ist von Jesus angesprochen worden. Nicht so extrem wie am Kreuz, aber auch überdeutlich ist hier die unbegreifliche Erniedrigung von Jesus zu seinem zweifelnden Jünger, indem er sich von ihm auf die Probe stellen lässt. Eine Vorschattung darauf war die Zeichenforderung des Richters Gideon im Alten Testament. Der forderte von Gott ein Zeichen, ob er ihn auch unterstützt in dem Krieg gegen die Midianiter, in den er nach Jahwes Willen ziehen sollte. Und Jahwe lässt Feuer auf Gideons Opfer fallen. Aber er begehrt ein weiteres Zeichen, Zitat: Willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du gesagt hast, so will ich abgeschorene Wolle auf die Tenne legen. Wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel erretten wirst durch meine Hand, wie du zugesagt hast. Und es geschah so. Aber auch das genügte dem Gideon noch nicht. Er forderte das entgegengesetzte Zeichen. Auch das gewährte ihm Jahwe. Zitat: Es sei allein auf der Wolle trocken und Tau auf dem ganzen Boden. Und Gott machte es so in derselben Nacht, dass es trocken war, allein auf der Wolle und Tau auf dem ganzen Boden. So demütig ist Jahwe gegenüber Gideon. Und so demütig ist Jesus gegenüber Thomas. Thomas jedenfalls darf mit den anderen Aposteln gleichziehen und Jesus sehen und hören. Deshalb wird er auch von einem Ausleger als Grenzfall bezeichnet. Thomas ist der Letzte, der Zeichen sieht und der Erste, der auf das Wort Jesu hin zu einem klaren Bekenntnis des Glaubens an Christus kommt. Im sogenannten Zweifel des Thomas drückt sich die Spannung zwischen der vorösterlichen Nachfolge und dem nachösterlichen Glauben aus. Was können wir von Thomas lernen? Ich nenne 7 Sachverhalte. Erstens, wir können von Thomas lernen, dass wir Jesus in der Gemeinde treffen, in seinem Leib, eben wie die 10 Apostel am Ostersonntag und eine Woche später die 11 Apostel inklusive Thomas. Ein Christ braucht seine Gemeinde wie die Schnecke ihr Haus. Zweitens, meine Glaubenszweifel löse ich in der Gemeinde, wie Thomas. Er verließ die Gemeinde aus irgendeinem Grunde, so dass er am Ostersonntag Jesus nicht begegnete wie die anderen. Das war für seinen Glauben Gift. Aber Thomas kam zur Gemeinde zurück. Dort traf er Jesus. Das hat seinen Glauben geheilt. Drittens, Thomas war gegenüber seinen Mitchristen aufrichtig. Er heuchelte nicht, eine Art Glauben zu haben, die er nicht hatte. Viertens, der Glaube von Thomas gründete aus seinem Verstand. Deshalb bestand er darauf, die Fakten der Auferstehung selber prüfen zu können. Wir Christen werden in der Bibel aufgefordert, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Dieses Prüfen ist gerade ein Ausdruck des Glaubens und keine Ablehnung des Glaubens. Der Zweifel dagegen wird von Jesus als Gegenteil des Glaubens bezeichnet. Zitat: Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr solches nicht allein mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Jesus sagt auch nicht, dass Thomas ungläubig ist, denn wörtlich übersetzt heißt der Satz, werde nicht ungläubig, sondern gläubig. Damit sagt Jesus, dass die Nachforschung von Thomas und die Prüfung von Fakten Bestandteil des christlichen Glaubens sind. Christus wirbt mit diesem Satz um seinen Jünger Thomas und er gibt ihm Freiheit zur Umkehr bzw. zur völligen Hinkehr, Hinwendung zu Jesus. Jesus erfüllt unaufgefordert von sich aus den Wunsch des Thomas, er soll den Glauben nicht ablegen und festen Glauben fassen. Thomas ist ein konsequenter und mutiger Apostel gewesen. So schnell kann kein Mensch heute sagen, dass er sich in derselben Lage wie Thomas befindet. Dann müsste er genauso Jesus nachfolgen bzw. nachgefolgt sein und gehorcht haben und Jesus durch die Bibel kennengelernt haben. Danach könnt ihr anfangen zu prüfen wie Thomas, eher nicht. Manchmal kommt es mir verrückt vor. Viele Menschen kaufen Lose bei der Lotterie und lesen das Horoskop. Aber in Bezug auf Jesus reden viele Leute von Zweifeln. Zweifel sind nichts Gutes, aber sie sind Hinweise auf die Chance, Jesus zu treffen. Und zwar dann, wenn sie Thomas-Zweifel sind, wenn es so ein Prüfen ist wie bei Thomas. Ach, wenn wir doch so zweifelten wie Thomas, soll man ein Pfarrer gesagt haben. Thomas liebte nämlich Jesus und wollte von ihm lernen. Sein Prüfen entspringt dem Wunsch, Jesus noch besser kennenzulernen. Es ist seine existenzielle Not, dass er dem lebendigen Jesus Christus noch nicht begegnet war nach seiner Auferstehung. Thomas will diese Ungewissenheit, diesen Zweifel unbedingt überwinden. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Wort Zweifeln, was heutzutage oft im Zusammenhang mit dem christlichen Glauben benutzt wird. Wer schon meint zu wissen, dass Jesus gar nicht auferstanden sein kann, der ist nicht wie Thomas. Wer gar keinen Wunsch, ja keine Not mit seinen Zweifeln hat, sondern sie als scheinbares Zeichen der Klugheit und Aufgeklärtheit vor sich herträgt, der ist von Jesus meilenweit entfernt. Wer Zweifel an Jesus Christus gut findet und nährt, der beschädigt und beendet seine Beziehung zu Jesus. Genauso wie ein Ehemann, der an seiner Frau zweifelt, ihre Worte für Lügen hält und sie bespitzeln lässt. Der tötet seine Ehe. Viertens, Thomas zieht Konsequenzen aus seinen Prüfergebnissen, aus der Erkenntnis Jesu Christi. Er betet ihn als Gott an. Jeder Mensch kann sich fragen, wenn ich wie Thomas die Gelegenheit hätte, meine Finger in die Nägel mal an Jesu zu legen, würde ich dann auch Jesus Christus als meinen Gott anbeten wie Thomas? Wenn nein, dann kann ich nur sagen, stiehl mir nicht die Zeit mit deinem »Ich kann nicht glauben«, denn in Wirklichkeit willst du nicht glauben. Jeder kann an Jesus Christus glauben, Hauptsache er will. Gern könnte mich nach dem Gottesdienst auch darauf ansprechen. Jesus nimmt Thomas beim Wort und fordert ihn auf, genau die Prüfung durchzuführen, auf der er selbst bestanden hatte. Und er fordert ihn auf, die Konsequenzen zu ziehen und an ihn zu glauben. Wenn du also heutzutage forderst, dass Jesus sich dir zeigt, damit du ihm gehorchst, dann steh dazu. Bitte Jesus einfach, sich dir zu zeigen, er wird dich überraschen. Thomas jedenfalls tat es. Ergebnis, Thomas glaubt und bekannte mehr, als er sich vorher weigerte zu glauben. So übersteigt Jesus Christus unsere Vorstellungen von ihm und von unserer Beziehung zu ihm. Thomas' Bekenntnis zu Jesus ist enorm. Die Bezeichnung Herr, kleingeschrieben im Neuen Testament, ist dasselbe Wort Kyrios, das die Juden bei ihrer Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische benutzten und dort einsetzten, wo Yahweh steht. Wenn Jesus von einem Juden Herr genannt wird, dann wird er mit Yahweh gleichgesetzt. Dass ein Mensch nicht nur Gottes Sohn, sondern Gott genannt wird, ist sowieso sehr besonders. Thomas bekennt, dass Jesus Christus allmächtiger Gott ist wie Yahweh. Aber das ist noch nicht alles. Er bekennt, Jesus Christus ist mein Herr und mein Gott. Das ist der Gipfel und die letzte Konsequenz aller Ostererfahrungen. Mein Gott bedeutet zum einen, ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Zum anderen wird damit klar, diese Beziehung zu Jesus, meine Erfahrungen mit Jesus Christus gehören mir. Die kann mir niemand wegnehmen. Und die hat niemand das Recht, mir abzusprechen nach dem Motto, das hast du gar nicht erlebt. Daran merkt ihr, das persönliche Zeugnis eines Christen hat enorme Wucht, denn es ist unwiderlegbar. Fünftens, Gott hat keine Enkel. Jeder Mensch muss selber Jesus Christus in sich aufnehmen, wenn er Christ sein will. Der Glaube meiner Mitchristen kann mich stützen und mir helfen in meinem Glauben, aber er kann meinen Glauben nicht ersetzen. Wir sollen auch nicht die Zweifel oder Ungewissheitserfahrungen anderer Menschen nutzen, um uns dahinter zu verstecken und einen Grund vorgeben zu können, warum wir selber nicht glauben müssen oder können. Die eigenen Erfahrungen zählen und der eigene Wille zu glauben. Sechstens, 8 Tage musste Thomas warten, um seine Ungewissheit durch Prüfung der Fakten zu beenden. Es kann sein, dass ein Christ auch heute eine Zeit der Ungewissheit und des Angefochtenseins aushalten muss. Werft nicht die Flinte ins Korn, haltet aus, auch dabei hilft euch eure Kirchgemeinde, die Gemeinschaft der Heiligen. Siebtens schließlich, ein Prediger sagte, Gott wäre sehr armselig, wenn wir kleinen Geister ihn immer sofort verstehen würden. Wichtig ist daher, dass wir angesichts des unbegreiflichen Gottes nicht aufhören zu fragen, sondern unsere Prüfwünsche aussprechen, aushalten und Gott hinlegen, eben wie der Apostel Thomas. Es ist klar, Jesus ist von uns nicht beweisbar, weil er nicht wie wir Raum und Zeit unterworfen ist, er ist eben Gott. Ein weiterer Grund für seine Unbeweisbarkeit ist, dass er Liebe ist und die ist, genau wie zum Beispiel Freundschaft, nicht beweisbar. Gott hat diese Welt mit ihren vermeintlichen Beweismöglichkeiten geschaffen, aber er ist nicht diese Welt. Wer Gott zu Beweiszwecken unter das Mikroskop ziehen möchte, verwechselt den Schöpfer mit der Schöpfung. Nun frage ich noch, was wir von Jesus lernen können. Der letzte Satz unseres Predigtextes ist ja sein Glückwunsch, besser gesagt sein Segenswunsch für alle, die glauben. Zitat, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Man könnte auch übersetzen, selig sind die, die bereits ohne gesehen zu haben glauben. Jesu letztes Wort an Thomas ist nicht ein Tadel in dem Sinne, wärst du doch besser blind gläubig gewesen. Es ist vielmehr eine Verheißung an alle zu spät gekommenen oder Nachgeborenen, selig sind, die mich nicht mehr körperlich sehen können und doch glauben. Glücklich preise ich die, die nicht mehr Zeitgenossen Jesus sind und doch durch das Evangelium glauben. Es ist eine Verheißung an alle Leser und Hörer des Johannesevangeliums. Wir wandeln eben noch im Glauben und nicht im Schauen. Da entsteht die Frage, wie kann der Glaube an Jesus Christus heute vermittelt werden, wenn er doch eigentlich auf einer persönlichen Begegnung mit Jesus basiert? Der aber ist seit seiner Himmelfahrt unsichtbar. Das Anliegen von Thomas erweist sich als das Anliegen aller zu spät gekommenen. Jesus zeigt sich dem 8 Tage später gekommenen Thomas. Man könnte sagen, Thomas ist unser Mann. Er ist unser Mann bei Jesus in der Runde der Apostel. Er kommt später, so wie wir, die wir 2 Jahrtausende später zu Jesus kommen. Jesus verspricht uns zur Prüfung der Fakten des Glaubens nicht eine Wolke von Wundern, sondern sendet eine Wolke von Zeugen. Thomas hatte die Möglichkeit, Jesus zu berühren, das können wir nicht mehr. Das Anfassen gilt bis heute als Beweis genauso wie das Sehen. Was ich berührt habe, das gibt es. Wenn Jesus berührbar wäre bis heute, wäre er nicht Gott. Gott ist aber, wie gesagt, nicht beweisbar, eben weil er Gott ist. Übrigens, das Berühren ist auch nur oberflächlich. Wenn ein Mann eine Frau berührt, dann weiß er noch nicht, ob sie ihn liebt. Liebe lässt sich nicht beweisen, auch durch keine Berührung. So ist es auch mit Jesus, der die Liebe ist. Thomas hat Jesus gesehen. Das können wir heute so nicht mehr. Das ist für manche vielleicht ein Problem. Allerdings, wer an den Spruch glaubt, ich glaube nur das, was ich sehe, hat es schwer. Der müsste Viren leugnen und Elektronen, elektromagnetische Wellen beim Handy und Freundschaft. Alles unsichtbar. Ganz besonders schlecht hätten es da die Blinden, die könnten gar nichts glauben. Ich denke, dass wir heutzutage wieder besser verstehen, warum Jesus alle die glücklich preist, die glauben, ohne gesehen zu haben. Denn ihr wisst, seinen bloßen Augen zu trauen, ist absolut unsicher und trügerisch geworden. In Zeiten von künstlicher Intelligenz und Deepfake ist es äußerst schwer, Wahrheit und Lüge, Wirklichkeit und Künstlichkeit zu unterscheiden, bei einem Foto, auch bei einem Video. Alle Menschen lernen in dieser Situation mühevoll, dass Verlässlichkeit anders als mit bloßem Auge gefunden werden muss. Aber wie? Aus der Bibel erfahren wir mindestens 2 Methoden. Erstens, wir sollen wie Thomas unseren Verstand benutzen, um alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass wir einen gefallenen Verstand besitzen. Er ist genauso von Sünde befleckt wie unsere Seele. Unser Verstand ist von Gott, aber er ist nicht Gott. Unser Verstand ist nicht unparteiisch, sondern das Werkzeug unseres Willens, wie der Stift das Werkzeug des Schriftstellers ist. Und wer ein wenig weise ist, weiß, dass sein Verstand klein ist. Und dennoch dürfen und sollen wir mit unserem Verstand die Bibel lesen und bedenken, was ihre Worte bedeuten. Unsere persönliche Erfahrung mit Gott ist die 2. Methode, Verlässlichkeit zu erlangen. Wie Thomas, der Jesus persönlich begegnete. Betet, empfangt das heilige Abendmahl, erlebt Freude, Heilung und Erfüllung als Folgen eurer Gebete und der Gebete von Glaubensgeschwistern. Mein Eindruck ist, dass das Thomas-Problem heute nicht vorrangig lautet, ich glaube nur, was ich sehe, sondern ich glaube nur, was und wenn ich fühle. Thomas spricht ja im Predigtext das Sehen und auch das Fühlen an. Es kommt mir so vor, als würde eines der großen Probleme heute die Gefühlsüberschätzung sein, in der Welt allgemein und genauso im Glauben. Gefühle können gut sein und sind wichtig. Sie sind eine Folge unseres Glaubens an Jesus Christus, jedoch nicht ihre Grundlage. Denkt an Jesus. Am Kreuz schrie er in Todesangst und Todesqual nach Gott. Das waren keine schönen oder bestätigenden Gefühle, nein, gegen seine Gefühle hielt er am Glauben zum himmlischen Vater fest. Genauso wie Thomas. Ich habe ja bereits gesagt, dass das Zweifeln oder Prüfen im Glauben nur dann gut ist, wenn es mit dem Ziel geschieht, den Zweifel zu überwinden und stattdessen Gewissheit wegen Jesus Christus zu erlangen. So war es bei Thomas. Er wollte gerne an Jesus Christus glauben, aber er konnte in die Freude seiner Mitapostel nicht einstimmen. Es ging ihm vermutlich in dieser Woche alles andere als gut. Und trotzdem ist er wieder in die Gemeinde gekommen. Da hat er Jesus getroffen. Stellt euch nur vor, Thomas wäre aufgrund seiner Traurigkeit und Niedergeschlagenheit nicht am Sonntag in den Apostelgottesdienst gegangen. Er wäre seinen Gefühlen gefolgt und zu Hause geblieben. Er wäre Jesus nicht begegnet. Seine Ungewissheit wäre noch größer geworden. Gefühle sind nicht in erster Linie Ratgeber, sondern eher Bestätiger einer Entscheidung, die wir mit dem Verstand und der Einleitung Gottes getroffen haben. Freude ist ein gutes Gefühl. Sie ist von Jesus Christus den Menschen verheißen worden, die ihm treu nachfolgen. Denkt zum Beispiel an Paulus und Silas in Philippi. Zitat: Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Das ist ein Gefühl, das ist Freude in allem Leide. Liebe Gemeinde, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jesus sagt, ihr seid Glückspilze, besser, ihr seid Segenspilze, wenn ihr mich liebt, ohne mich zu sehen. Ihr werdet glücklich sein, wenn ihr mich im heiligen Abendmahl, in der Bibel, in der Beicht und in der Taufe trefft und mich als Gott anbetet. Vor Jesus auf die Knie zu gehen, ist Seligkeit. Deswegen feiern wir am Gottesdienst Abendmahl und Beichte, beten und hören auf Jesu Worte aus der Bibel. Lasst uns das auch jetzt mit Freude weiter tun und im heiligen Abendmahl Jesus körperlich begegnen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.